Also jeder von uns hat garantiert schon einige Pfingstfeste hinter sich. Und je nachdem, in welcher Gruppe er sich befunden hat, waren das ganz lebendige Feste oder so ähnlich. Und für andere war es ja auch ein Fest wie alle anderen, so Ostern und naja, Weihnachten noch und sonst so. Es ist so viel schon Tradition mit drin. Und ich habe mir gedacht, da ich zwei Sonntage habe, rede ich heute über den ersten Teil und am zweiten Sonntag, also nächsten Sonntag über den zweiten Teil. Das muss ich vorausschicken, weil viele werden vieles vermissen. Dafür vielleicht ein bisschen so was, einen neuen Aspekt entdecken. Also beginnen möchte ich, weil das ein großer Festtag ist, doch mit dem Evangelium, das diesen Tag über bestimmt am jüdischen Pfingstfest, das war ja ein Erntedankfest eigentlich. Wir haben so vieles einfach gecached. Oder Gott hat das gemacht, weil er wusste, zu dem Fest kommen eine ganze Menge Leute nach Jerusalem und das ist doch die richtige Zeit, etwas ihnen klar zu machen. Also am jüdischen Pfingstfest waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich hörte man ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sah man etwas wie Feuer, das sich verteilte und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in verschiedenen Sprachen zu reden, jeder wie es ihm der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren bestürzt, denn jeder hörte die versammelten Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass wir sie in unserer Muttersprache reden hören? Und dann kommt eine lange Liste von den vielen Leuten, die alle da sind, aus der ganzen damaligen bekannten Welt. Und trotzdem hört jeder sie in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und verwirrt fragten sie einander, was das bedeute. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken. So, das war das Evangelium aus der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Wichtig für schon als gleich am Anfang, es war nicht so sehr die Sprachen, die sie sprachen, sondern es war zuallererst ein Verstehenswunder. Wo der Geist Gottes wirkt, da fangen plötzlich Verständnisse an, die nicht möglich wären. Diese ganzen Völker, die haben wirklich jeder, wie heute noch im Orient, da hat jeder so sein Dialektle und jede arabische Gruppe hat nochmal was Eigenes. Also, das war damals so, auch so. Nicht eine Einheitssprache ringsrum, sondern es war ein Verstehenswunder. Und wenn einer sich schon ein bisschen auskennt in der Bibel, dann kann er sofort sagen, ei, das erinnert mich doch an was. Und zwar die Art und Weise, wie die Menschen versucht haben, in irgendeiner Weise die Gottheit zu erreichen. Ich habe es jetzt schon mal so gemacht. Wenn keine Berge da waren, hat man Türme gebaut. Und der berühmteste aller Türme war der Turm zu Babylon. Jetzt ist es dann der Khalifa, Burj Khalifa, da, so dieses lange Teil da. Okay. Und da passiert ja Folgendes, dass der zusammenkracht. Und die Leute sich danach nicht mehr verstanden. Man könnte das fantastisch als Bild nehmen, dass immer wenn der Mensch versucht, mit eigener Kraft irgendwie die Gottheit zu erreichen, tja, dann kracht vieles zusammen und vor allen Dingen, es klappt nicht. Und Pfingsten ist genau das Gegenteil. Es ist Gottes Geist, der dem Menschen die Möglichkeit schafft, ich kann den anderen verstehen. jetzt meine ich nicht nur linguistisch, also so wie mit Sprachen zusammen, sondern von innen her. Und das könnte man noch krasser sagen, wenn in einer Gemeinde die einen die anderen nicht mehr verstehen, weil sie ein bisschen andere Theologie haben, anderes Verständnis haben, wenn da kein Verständnis mehr da ist, dass ich wenigstens sage, ich würde es nie nachvollziehen können, aber ich möchte es verstehen, dann ist das sicherste Zeichen, wenn das nicht mehr da ist, dieser Wille zum Verstehen, dann ist der Heilige Geist gegangen. Also mal ganz grob so gesagt, das gilt auch ein bisschen für Ehen. Wenn ich nicht mehr nach vielen Jahren der Ehe den anderen nicht mehr verstehen will, der verändert sich ja auch ein bisschen, ne? Sie oder er. Das ist nicht mehr die Frau, die ich geheiratet habe. So ein Schwachsinn. Der hat das Recht darauf, sich im Laufe des Lebens mehrfach zu verändern. Ja, das kann ich nicht mehr verstehen. Das kann ich nicht mehr verstehen. Oder ich kann ihn nicht mehr verstehen. Seitdem er in der Rente ist, Katastrophe. Also das Allerwichtigste ist schon mal, dass wir zuerst mal merken, das ist das Wirken des Geistes Gottes ist immer etwas, was mit unserer Beziehung untereinander zu tun hat. Ganz krass. An dem ersten Fest schon. Sie verstanden ihn, obwohl sie ihn nicht verstehen. Also sie verstanden den Petrus, wie er dann gepredigt hat, obwohl sie ihn nicht verstehen konnten. Er hat ja nur noch zum Schluss einer geredet. Und das stundenlang. Und sie haben ihn verstanden. Deswegen muss ich es mal ganz gut in zwei Gesichtspunkten das Wirken des Geistes ein bisschen näher anzuschauen. In der christlichen Verkündigung der ersten drei Jahrhunderte, dann wurde es aber schon ein bisschen knapp, war der Heilige Geist etwas ganz Wichtiges und Bedeutsames. Man sieht es an den Briefen des Apostels Paulus, aber auch sonst wo. Man hat auf diesen Heiligen Geist so gebaut, dass auch jeder Jude klar war, warum er sich entschieden von den Christen trennen muss. Das fing mit Jesus an, als Sohn Gottes. Hallo. Und dann noch der Heilige Geist. Auch noch jemand im Club dieses Gottes. Jahwe, einer. Wir glauben an einen Gott. Für die Juden war das zumindest das Ende des Liedes. Und deswegen war auch sehr stark in den ersten Gemeinden, der ersten zwei, drei, da wird es dann schon knapp, eine Betonung auf das Wirken des Heiligen Geistes innerhalb der Gemeinde. Ganz stark. Sie wussten, das ist einer unserer Markenzeichen. Bei uns passiert was. War auch gar nicht langweilig, nebenbei gesagt. Man stelle sich nur mal vor, jeder würde jetzt prophetisch reden und so mancher unter uns würde plötzlich sagen, Scheibenhonig. Woher weiß der das? Von mir. Ja? Nur um zu sagen, da war schon was los. Ja? Das ist das erste Mal. Die zweite Wirkung, es war ein absolutes Instrument der Missionierung. Also Paulus bringt es nochmal ganz kurz schon wieder in eine Anmerkung zu den Geistesgaben. Wenn ihr alle in Sprachen betet, und keiner was auslegt und keiner was versteht davon und es kommt einer von draußen in euren Club hinein, dann sagt er sich, die haben alle eine Schraube locker. Wiedersehen, muss nicht dahin gehen. Das hat Paulus schon gesehen und hat gemerkt, die Gaben sind fantastisch, um Menschen für Gott zu gewinnen, aber ihr müsst mit ganz großem Gespür damit umgehen. Sonst vertreibt es die Leute noch mehr. Also er hat ja zwei Kapitel im ersten Korintherbrief speziell dieser ganzen Frage gewidmet, auch der Geistesgaben, 12. und 14. Kapitel. im ersten Korintherbrief. Wichtig ist für ihn, und ich glaube, das ist grandios, vielleicht auch unter der Führung des Geistes Gottes gewirkt, dass er mitten zwischen diese beiden Kapitel, die um die Geistesgaben und den Gebrauch davon, kommen dann im nächsten Sonntag dran, dass er da das Kapitel 13 gestellt hat, das hohe Lied der Liebe. Wir können alle möglichen, jetzt hätte ich bald gesagt, geistlichen Firlefanz machen. Wenn ihr nicht die Liebe habt, forget it. Raus damit. Es hat keinen Sinn. Sehr schön. Gut. Die Gemeindepraxis war bis Augustinus. Man hat noch Berichte aus der Zeit des Augustinus von dem, was in der Gemeinde so normal war. Ach du meine Güte. Normal. Dabei war das ja alles schon ein bisschen gedämpft über die Jahrhunderte. Aber es war immer noch normal. Viele Geistesgaben waren selbstverständlich im Gebrauch einer Gemeinde. Und erst nach der konstantinischen Wende, also als das Christentum brutalerweise Staatsreligion wurde, man kann es ja nicht anders sagen, und es plötzlich ein Riesenvorteil war, ein Christ zu sein, weil man dann auch gute Beamtenposten bekam, hat sich bis heute nichts geändert. Nach der konstantinischen Wende verschwindet der Heilige Geist. Ganz eigenartig. Und die Formen treten in den Vordergrund. Die Liturgien. Die Gebäude. Aus der Zeit kommen großartige, umfunktionierte Kaiserhallen, die man früher für die Audienz mit dem Kaiser gebaut hatte. Die wurden jetzt Basilika, ne, haben wir heute noch etliche Kirchen, die den stolzen Namen tragen. Es wurden Basilikan geschaffen und darin wurde immer mehr die Identität des Christentums gesehen. Das sind die, die dahin gehen. So wie wir heute noch sagen würden, ja, der geht ja in die Kirche. Das ist das Zeichen dafür, dass er Christ ist. Oh, oh. Ein Dackel, der auf der Straße zufällig da reinschwitzt, ist deswegen auch noch kein Christ. Aber er geht zur Kirche. Und die Katze des Pfarrers sowieso. Gut. Es kommt im wachsenden Maß, also damals war es ja zunächst mal die katholische Kirche, im wachsenden Maß zu einer regelrechten Geistvergessenheit. War mit einem Mal nicht mehr wichtig. Unglaublich. Nach den ersten Jahrhunderten, nach dem, was auch schriftlich aus den ersten Jahrhunderten weitergegeben wurde, was für ein Feuer da noch brannte. Und dann wird das so weg. Man hat es einfach weggeschoben. Man wollte es nicht mehr. Ja, da waren zu viele ekstatische Sachen dabei. Ja, und jetzt mute ich euch etwas zu, aber es ist wichtig, dass man auch geschichtlich weiß, wo wir uns momentan befinden. Denn das, was wir so in der gesamten Christenheit momentan weltweit erleben, hat seinen Anfang mit einer jungen italienischen Frau. Sie hieß Helena Guerra geschrieben. Diese italienische Frau hatte eine Erfahrung gemacht mit dem Heiligen Geist, ganz persönlich. Und hat gesagt, alles in der Welt, der kommt ja bei uns überhaupt nicht mehr vor. Weder in der evangelischen Kirche, die sie nicht kannte, aber erst recht nicht in der katholischen Kirche. Und dann hat sich diese junge Frau, später wurde sie ja Nonne vor lauter Begeisterung oder so, aber da hat sich diese Frau hingesetzt und hat dem Papst Briefe geschrieben. Insgesamt 12 Stück. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Am Beginn des 20. Jahrhunderts, am 1.1. 1901 hat dieser Papst Leo der 13. die gesamte Welt unter den Segen Gottes stellt, im Sinne, dass der Heilige Geist auf dieses Jahrhundert herabkommt. Wer sich jetzt denkt, dass es dann ein Aufblühen des Heiligen Geistes in der katholischen Kirche gab, mitnichten. Im Gegenteil, der hat ja eine Flause. Ja, das ist natürlich, ein Papst ist das schon richtig so und so. Er muss ja auch manchmal fromme Dinge sagen, aber dass er dann so ein ganzes Jahrhundert unter die Wirkung des Heiligen Geistes erfleht für die ganze Welt, ein bisschen seltsam. Also in der Kirche, aus der er stammt, hat es nicht gezündet. Aber schon ein paar Jahre danach, in der Azusa Street, viele von uns kennen ja diesen berühmten Namen, da brach genau diese Geisterfahrungen der ersten Christen wieder auf. Und von da ab ging das Feuer nicht mehr aus. Es verbreitete sich immer mehr. Hier entstanden wieder Gemeinschaften, die nur noch das sahen und sonst nichts mehr sahen. Und das hat dann wieder zu einem massiven Widerstand aller etablierten Gemeinden geführt, die dann diese Sekten bekämpfen mussten, diese charismatischen Sekten, diese Pfingstler. Fürchterliche Sache. In Deutschland haben wir eine eigene Erklärung gehabt, die ist jetzt vor, ich glaube, 10 Jahren oder 15 Jahren endlich zurückgenommen worden von den Großkirchen über die charismatischen Pfingstler und so. Das ist weggenommen worden. Man hat gemerkt, da haben wir uns vergriffen. Wir haben es nicht verstanden damals. Aber trotzdem, diese Gruppe von Christen, die da in dieser Azusa Street sich trafen und die Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben, das war der Beginn einer weltweiten Veränderung, auch in der Christenheit. Nicht immer zum strahlenden Glück der Gemeinden, die vorher da waren. Also zum Beispiel, Südamerika war in der Hand von der katholischen Kirche. Und als das lebendige Feuer von Christen aus dieser Pfingsterfahrung heraus sich um die Gemeinden herum, um die katholischen Gemeinden, um die in Tradition ihre Sachen machten, schon ein bisschen vermischt mit Schamanismus, weiß der Kuckuck. Es war furchtbar in Südamerika, der Zustand von einem großen Teil von den Gemeinden. Und da entstanden um sie herum lauter lebendige Gemeinden. Und die Menschen gingen scharenweise dorthin, wo sie endlich mal Nahrung bekamen, die sie sich ersehnt hatten. Ein Gott zum Greifen nah, erfahrbar. Ja, die Azusa Street. Und das ist, glaube ich, für uns wichtig, dass dann so erst ab Mitte des letzten Jahrhunderts, dann durch das Konzil auch innerhalb der katholischen Kirche, das aufbrach in einer Studentenfreizeit in Ann Arbor in Michigan. Also Studenten haben den Professor gesagt, wir möchten wissen, was die Pfingstler haben. Wir möchten wissen, was das ist. Wir wollen uns jetzt zurückziehen und wenn Gott Gnade erweist, dann wird er uns zeigen, was damit gemeint ist. Die waren radikal. Und der Professor hat mitgemacht. Die sind in ein einsames Haus gegangen und dann haben sie gesagt, und jetzt beten wir Tag und Nacht im Wechsel, bis Gott was tut. Bis er uns zeigt, was da dran ist. Und von Ann Arbor in Michigan ging es dann in die katholische Kirche hinein. Und heute ist es die bewegendste Gruppierung innerhalb der katholischen Kirche. Gut, bei 1,3 Milliarden sind, sagen wir so, 300, 400 Millionen, ne? Ups, das habe ich mir vertan. 300, dann ist für mich noch nicht so die Welt. Aber trotzdem ist es ein Aufbruch, der unerwartet war und wiederum nicht verstanden worden ist. So viel Widerstand, wie die Erneuerung, also im Heiligen Geist, erlebt hat, kann man sich gar nicht vorstellen, als ob wir, weiß der Kuckuck, was machen würden. Ich meine, ich bin lang genug in der Erneuerung gewesen, ich bin es innerlich immer noch, aber es war mir manchmal, ich hätte Bäche heulen können. Selbst in dem Orden, in dem ich damals war. Wir waren also eine Leitungsgruppe für ganz Europa zusammen. Und wir haben manchmal da gesessen und haben gesagt, was muss passieren, dass wenigstens in unserem Orden zunächst mal der Funken überspringt. Wir haben keine Möglichkeit und kein Mittel gefunden. Bis auf Belgien. In Belgien ist ein ganzes Haus mit Jesuiten sozusagen Geist getauft worden und die haben dann auch wirklich einen ganz großen Einfluss bekommen. Okay, das will nur zeigen, die Geschichte ging weiter. Das Gebet war nicht ins Leere und wir haben heute noch davon Spuren überall. Leider, je mehr der Geist Gottes wirkt, umso mehr Widerstand gibt es anscheinend. Das scheint so ein boah, als ob, jetzt rede ich mal ein bisschen so in frommen Worten, als ob die Gegenseite wüsste, dass wenn das durchkommt, dann haben wir ausgesorgt. Denn dann kommen nämlich auch wieder zum Beispiel die Erkenntnisse davon, dass manches, was in Menschen man begegnet, dämonisch ist. Wir können es uns heute nur leise denken. Aber manchmal habe ich mal beim Putin gedacht, Junge, wie heißt denn die Legion, die bei dir drin sitzt? Ja? Und da wäre so eine kleine Schweineherde gar nicht das Schlechteste, die mal vorbeizuschicken und dann jemanden zu haben, der sagt, und jetzt da hinein. Dann wird der Krieg sofort beendet. Einklammern, bitte nicht weiter sagen, ich möchte noch den nächsten Sonntag hier predigen. So. Trotzdem müssen wir jetzt nochmal zurückgehen. Vieles, was so auch einen Widerstand erzeugt hat, lag auch in der absoluten Einseitigkeit, die dann entstand. Weil man nur noch auf die Charismen geschaut hat und auf die Geistesgaben. Und wenn du die nicht hast, ich war ja lang genug Pastor in einer Pfingstgemeinde. Und das war zum Beispiel so gewesen, das Ziel der Mitglieder der Pfingstgemeinde war, einmal die Geisttaufe zu erleben. Und dafür haben sie gebetet und waren fromm und gingen in die Gemeinde. Und irgendwann, und dann hofften sie wieder auf irgendeine Veranstaltung, wo es dann vielleicht mal richtig die Sau rausgelassen wird oder so, nicht? Sie hofften halt darauf, dass irgendwas mal passiert, dass sie endlich in Sprachen beten können oder dass sie Geist getauft werden. Wenn das dann vorbei war, wenn sie das erreicht hatten, das war es dann. Für viele war das dann einfach. Sie hatten erreicht, was sie erreicht waren, und jetzt waren sie richtige, echte Christen. Dachten sie. So. Gut. Deswegen ist es schon wichtig, dass diese Einseitigkeit auch bei unserem Blick auf den Heiligen Geist nie das Entscheidende ist. Das Entscheidendere hat uns eigentlich das Alte Testament schon vorgebildet. Und da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, weil es ist ganz, ganz wichtig. Wir haben schon ein Lied gesungen, wo ich gedacht habe, ja, 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 genau das ist es. Atem Gottes. Ruach, Yahweh, dieser Atem Gottes, was machte der? Von Anfang an zeigen die, man sagt so, die heiligen Schriftsteller, man kennt sie ja nicht vom Namen her, wer zum Beispiel den Schöpfungsbericht geschrieben hat, den ersten und den zweiten Schöpfungsbericht, das waren ganz andere Leute, aber es waren irgendwie alle vom Geist Gottes geführte Leute. Und da kam der Atem Gottes oft zum Zenit. Der herrschte über das Chaos. Der wurde uns in die Nase eingeblasen. nämlich Lebendigkeit. Gott gibt seine Lebendigkeit an uns weiter. Was für ein Gott. Wir leben nur, weil er lebt. Die meisten Menschen haben das noch nie begriffen. Und das ist eine gewisse Tragik, weil sie nie einen wirklichen Grund haben, ständig dankbar zu sein. Was ist das eine tolle Geschichte, dass ich bei allem, was ich erlebe, jemanden habe, dem ich dankbar sein kann. Und das hängt dem zusammen, dass wir nur leben, weil Gott uns seinen Atem in die Nase geblasen hat. Ich bin jetzt einfach noch fest überzeugt, wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann hoffe ich, dass ich schon im Altersheim bin und das nicht mal so mitkriege. Ich hoffe, dass es nie gelingen wird, dass der Mensch eine einzige Zelle zum Leben erwecken kann. Also das ist das Einzige, was ich wirklich so, das ist einer meiner letzten Kredos, die ich habe, dass ich sage, das wird nicht gelingen, weil Gott das Leben gibt. Aus. Von der Mini-Mikrobe über Ameise bis zu uns. Er gibt das Leben. Ja, der Atem, es lässt leben. Dann auch das, was wir bei dem Pfingstbericht, deswegen war der mir so wichtig nochmal, Wind, Brausen, Kraft, Mächtigkeit. Das sind Attribute unseres Gottes auch. Wind verändert. Schlimmstenfalls, wenn wir haben jetzt gerade so einen uralten Apfelbaum bei unserem auf dem Grundstück stehen und der ist zusammengekracht. Der hat gesagt, nee, der Wind ist mir jetzt eine Umdrehung zu viel. Rums. Wind, Brausen, Kraft, Sturm, das sind auch Eigenschaften Gottes, die etwas von seiner, ja, wie soll man das sagen, von seiner Größe irgendwie zeigen, von dem Anbetungswürdigen. Er ist ganz, uns ganz nah und er ist doch ganz der andere und große. Er ist auch nicht greifbar, so wie man eigentlich einen Wind nicht richtig wirklich so in Schachteln packen kann und mitnehmen kann. Das geht nicht. Es geht nicht. Und diese Nichtgreifbarkeit ist ein Segen für uns. Und wenn wir auf die Geschichte des Christentums zurückschauen, dann hat man wirklich versucht, mit allen erdenklichen Gehirnklimmzügen mehr Gott zu verstehen. Das Ergebnis ist lächerlich. Es ist lächerlich. Wir können es in dogmatische Sätze fassen. Wir können genauestens beschreiben, was wir da sagen. Und das meinen wir doch auch genau so. Und so ist er dann auch. Meine Güte, Gott ist Gott. Sorry. Und deswegen ist dieses Mächtige von ihm ist für mich so der Inbegriff dessen, dass wir mit allem unserem Verstehen nicht an ihn herankommen. Das einzige Organ, das Gott es geschenkt hat, ihm näher zu kommen, ist unser Herz. Das hat offensichtlich eine Antenne, die wir da niemals montieren können. Dass das Herz weiß, es stimmt. Gott, du bist da. Gott, du bist groß. Du bist Liebe pur und ich verstehe es nicht. Aber ich liebe dich dafür. Würde er in unseren Kopf hineinpassen, dann wäre es nicht Gott 100% aus. So, dann das andere, was mir auch noch sehr, sehr schön ist, ein wunderbares Bild für das Wirken des von Gott. Gott ist auch Geist, also ist Geist, Gottes Geist. Wir können eben nicht so separieren. Da ist das jüdische Denken uns ein Stückchen voraus. So wie wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn wir an Juden denken, die zum Beispiel den Mensch als eine Einheit sehen. Mittlerweile ist die Medizin schon lange soweit. Also Nefesh, die Seele, ist für den Juden alles. Der Mensch. Mit seinen Trieben, mit allem, was in ihm zusammenhängt, das ist der Mensch. Eine Einheit. Und genauso kann ein Jude nur Gott denken in Einheit. Und jetzt kommt der Schluss. Und was ist dann jetzt mit Vater, Sohn und Heiliger Geist? Nächster Sonntag ist Dreifaltigkeitssonntag. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ist da noch Einheit zu sehen? Für einen Juden ganz klar. Selbstverständlich, dass wenn der Geist Gottes eine Gegend berührt, Menschen berührt, dass das wie ist, wenn Wasser in ein ganz trockenes Gebiet hineinfließt und innerhalb von 5 Tagen die ganze Sache grün ist. Das ist der Geist Gottes ist auch nicht so separierbar. Ich meine, ich spreche jetzt ein bisschen gegen die charismatische Ideologie, dass der Heilige Geist so was ganz Eigenes ist, als ob es ein Nein. Er ist nicht separierbar. Er ist genauso wenig von Gott als Gott teilbar, wie es Jesus ist. Wenn Jesus im Johannesevangelium sagt, ich und der Vater sind eins, dann ist auch der Heilige Geist damit gemeint. Und jetzt kommt das Allerschönste. Was ist an Pfingsten eigentlich das wirklich Große an diesem Fest? Es ist, dass die Erfüllung dessen ist, was Jesus gesagt hat. Wir werden kommen und bei jedem wohnen, nämlich. Der Satz, ich möchte nochmal genau lesen. Wer mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Also das, was Jesus über Gott gesagt hat. Mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt kommt's. Und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Johannes 14, 23. Ein sagenhaft pfingstlicher Satz. Gott will bei uns wohnen. Nochmal, geht nicht in den Kopf, geht aber ins Herz. Gott will bei uns wohnen. Inniger können wir mit dem Ruach Yahweh nicht verbunden sein. Deswegen ist auch alles Rechnen mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ganz selbstverständlich ein Rechnen mit meinem Gott, der mit mir zusammenlebt. So wenig ich das verstehen kann, aber es ist ein festes Rechnen, ein festes Vertrauen darauf, dass Gott, der in mir lebt, mir auch vielleicht in einem schwierigen Moment hilft, was ich dann sagen soll oder wie ich mich verhalten soll. Es gibt so viele Momente in unserem Leben, wo wir sagen, jetzt bin ich am Ende, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Es sind nicht alle Leute einfach. Wir auch nicht. Und wenn dann so Konfrontationen kommen, dann sind wir darauf angewiesen, dass uns jemand hilft und auf der Seite steht. So gesehen ist für mich Pfingsten die Erinnerung daran, dass der Heilige Geist in uns lebt als Geist Gottes. Mit dem Vater und dem Sohn, denn anders kriegen wir ihn nicht. Das, was Jesus gesagt hat, wir werden kommen. Wir werden, wenn ihr mich liebt, wer mich liebt, dann wird es passieren. Also wir haben keinen komplizierten Gott und auch keine komplizierte Religion. Wir sollen diesen Gott in Jesus so lieben, dass alle drei bei uns zu Hause einziehen. Amen. Jesus, ich danke dir für deine klaren Worte. Ich danke dir, dass du uns bei der Hand nimmst und führen möchtest, dass du nicht locker lässt, uns immer näher zu deinem Vater zu führen, den du wie keiner kennst, weil du selber Teil seines Wesens bist. Danke, Jesus. Ermutige uns mehr auf dich und deinen und euren Heiligen Geist, euren Geist zu verlassen. Amen.